Die Schreibenden von Anja Görz.
Ja, und wir sind heute in dieser Sendung in der Abteilung Sachbuch zu Gast. Und mein Schreibender heute ist der Journalist und Autor Hajo Schumacher. Schönen guten Tag.
Tag.
Du bist jemand, wenn ich das richtig beobachtet habe, der gern widerspricht.
Nein.
Nie. Jemand, dem sehr an der Wahrheit gelegen ist und der viel Wert auf gute Recherche legt.
Die Wahrheit ist ja so ein sehr flexibler Begriff. Deine Wahrheit ist eine andere als meine.
Dann probieren wir es mal mit einer allgemeinen Wahrheit. Zunächst mal, wie gewohnt in dieser Sendung, mit einem kleinen Lebenslauf. Gucken wir mal, was da war und sorgfältig recherchiert ist. Hajo Schumacher ist am gleichen Tag wie ich geboren, nur ein paar Jahre früher, am 22. April, und zwar in Münster.
Findest du eigentlich, dass der 22. April ein schönes Geburtstagsdatum ist?
Finde ich ein super Geburtstag, weil zwei und vier sind vier.
Ja, ich bin auch so ein Zahlenmystiker. Allerdings zwei Tage nach Adolf Hitler. Das finde ich immer ein bisschen problematisch.
Aber zwei Tage danach.
Ja, klar. Und wir sind ja gerade die ersten Stiere. Und davor sind, glaube ich, die Widder.
Gibt es sowas auf Sternzeichen? Bist du ein typischer Stier, würdest du das sagen?
Ich bin situativer Astrologe. Immer dann, wenn es passt, finde ich super. Und wenn nicht, halte ich das für Spückenkickerei.
Aber dieses starrsinnige, sehr ordnungsliebende, was Stieren nachgesagt wird, das kannst du nicht, von dir nicht behaupten.
Meine Frau würde das in Teilen unterschreiben. Alles.
Die Ordnung oder die Köpfigkeit?
Ja, aber die Ordnung ist immer nur eine äußere, um das Innere durcheinander zu kommen.
Ordnungsliebend, habe ich zu meiner Mutter immer gesagt. Das heißt nicht, dass man Ordnung hält, es heißt nur, dass man sie liebt.
Okay.
Gut. In Münster geboren, studierte Journalistik, Politikwissenschaft und Psychologie, arbeitete beim Spiegel und beim Magazin Max. Die ältere Generation wird sich noch erinnern, an dieses wirklich sehr, sehr schöne Heft. Hajo Schumacher war und ist gern gesehener Gast in Fernseh-Talkshows. Außerdem gehört er zum Team bei Thaddäus und die Beobachter im rbb-Fernsehen. Und er schreibt zum Beispiel Politikerbiografien und Sachbücher, zum Beispiel über das Älterwerden oder über Männer und Frauen. Als Achim Achilles will er außerdem seit Jahren dafür sorgen, dass wir alle zu Läufern werden.
Hajo Schumacher. Einspruch. Nicht? Nein, wenn alle laufen würden, dann wäre ja noch mehr los im Wald.
Du möchtest, dass wir uns alle bewegen.
Ja, ich möchte eher so meine Disziplinüberlegenheit.
Ich habe neulich einen Tweet von dir gelesen, wo du sagst, irgendwie, man soll doch immer die Treppe nehmen. Irgendeine wissenschaftliche Untersuchung, die du irgendwo entdeckt hast und geteilt hast. Und tatsächlich hat das bei mir gewirkt. Ich nehme viel öfter die Treppe, ja.
Es ist schneller. Ich finde das total absurd in der Bahn. Die landet ja in Berlin immer unten, wenn man aus Hamburg kommt, im Tiefgeschoss. Und da stehen die Leute dann echt ewig lange an, um auf die Rolltreppe zu kommen. Nimmst du die Treppe, machst du ungefähr 5 Minuten Lebenszeit gut. Ich finde es auch ökonomischer.
Und es ist total gesund. Also dafür hast du schon mal gesorgt. Wenn es jetzt alle machen, dann werden die Treppen voll, in die Parks. Hajo Schumacher ist verheiratet, hat 2 Söhne und lebt in Berlin.
Silberhochzeit letztes Jahr.
Muss man noch dazu sagen.
Auch das wissen die Älteren noch, was das ist.
Habt ihr noch richtig gefeiert? So mit
Goldrandkarten? Nee, genau das nicht. Mit Goldrandkarten, genau. Und Tante Thea, die dann in der Ecke sitzt und sich den Eierlikör reindrückt. Nee. Wir haben die Kohle gespart und sind tatsächlich mit der ganzen Familie und Freunden 2 Wochen über Weihnachten und Neujahr nach Marokko gefahren und haben da die Kolonialzeit nochmal wieder aufleben lassen und haben uns das alles so angeguckt und waren mit netten Menschen zusammen.
Aber nicht nochmal geheiratet, wie das dann auch manche machen.
Nee.
Warum wolltest du Journalist werden?
Warum wollte ich Journalist werden? Ich könnte jetzt irgendwelche tollen Geschichten erzählen, reine Eitelkeit. Mein Schwager war, als ich noch zur Grundschule ging, mein erster Schwager, bei der Münsterischen Zeitung Münster. Und ich habe dann zum ersten Mal angefangen, Zeitung zu lesen. Allerdings nicht, weil mich der Inhalt interessiert, sondern ich wollte gucken, wie, wo, groß, auf welcher Seite sein Name stand. Ich dachte, boah, toll, der ist in der Zeitung, der muss wichtig sein. Ich will auch wichtig sein. Und dann habe ich von meinem Plan, Busfahrer zu werden, Abstand genommen, weil die fand ich wiederum cool, weil die vorne immer das Geld eingesetzt. Ich dachte, die dürfen das alles behalten.
Nimm alles mit nach Hause.
Ja, so als Kind so denkt. Und dann stand ich mit 14 Theater Jugendring, das Stadttheater in Münster ist direkt gegenüber vom Verlagsgebäude der Münsterischen Zeitung. Ich hatte mich in der Zeit geirrt. Der zerbrochene Krug begann erst um 20 Uhr, nicht um 19 Uhr, wie ich dachte. Dann bin ich halt rüber in die Münsterische Zeitung und habe mich da zum Sportressort durchgefragt. Ich wusste, dass der Sportressortleiter im gleichen Haus wie mein Bruder wohnt, der wiederum deutlich älter, eine sehr attraktive Frau. Ich wusste, dass er der gerne hinterher guckt und dachte mir dann, vielleicht hilft das irgendwie. Und das war noch die Zeit als Sportredakteure mit 6 Flaschen Krombacher.
Nicht alle, wollen wir an dieser Stelle gleich sagen.
Nein, manche hatten noch 12 dabei. und der war irgendwie ganz gut gelaunt. Und sagte, ja, hier, geh mal nächsten Samstag zum Handball. Sparta gegen Marathon, so hießen die wirklich, die Vereine. Und dann habe ich was ganz Schreckliches geschrieben, aber es wurde gedruckt.
Aber du bist doch dann mit einer Vorstellung hingegangen, wahrscheinlich eben in erster Linie deinen Namen irgendwo drunter zu lesen, weil das war das, was dich inspiriert hat. Mhm. Und wenn man dann mal über Handball schreibt, ist das ja nicht das, was du dann später zum Beispiel für ein Spiel gemacht hast oder was du jetzt machst.
Nein, also, aber es war der Anfang.
War dein Antrieb denn zu schreiben oder war dein Antrieb, Interviews zu führen?
Ich glaube, ich hatte das Gefühl, Journalisten sind irgendwie privilegiert. Die kommen überall rein. Die haben diesen Presseausweis vorne im Auto, den ich in meinem schrottigen Käfer natürlich auch, aber sowas von gut sichtbar hingelegt habe. Ich hatte das Gefühl wirklich von gesellschaftlichem Aufstieg. Das würde ich heute nicht mehr ganz so sehen.
Also das heißt, wenn du heute zurückgehen würdest, zu der Zeit, als du 14-Jähriger warst, würdest du dir abraten, Journalist zu werden?
Sagen wir mal so, wenn du ein Leben in Wohlstand und Sorglosigkeit und so Work-Life-Balance und auch ein bisschen chillen und so, dann würde ich davon absehen. Es ist kein bequemes Leben, weil mit Journalismus auch nur ein auskömmliches Leben zu führen, finde ich heute echt wahnsinnig schwer. Wenn ich mir die jungen Kollegen angucke, da die für 2000 Euro brutto 60 Stunden schrubben und online immer unter Druck stehen und gucken, boah, wie kriege ich meine Reichweite und so, das ist schon echt hart.
Man könnte ja auch idealistisch sein und sagen, ich mache es nicht wegen des Geldes, sondern ich mache es, weil ich einfach genau, wenn das für mich als Aufgabe sehe.
Ja, das Problem ist halt, das sind dann häufig auch die Getriebenen oder die, die jetzt so eine Mission haben und ich weiß nicht, so Welt retten wollen und so Geschichten ist für Journalismus, das hatten wir jetzt eine ganze Weile, das hieß dann immer Haltung, ne? Man muss eine Haltung haben und dieses Zurück zu einem relativ nüchternen, erstmal etwas erklären, erzählen und dann bewerten, erscheint mir ein wichtiger Schritt, den wir wieder zurückmachen müssen zu den Wurzeln, weil im Moment wird erst bewertet und dann irgendwie so ein Teil der Realität zusammengeklaubt, um die Bewertung zu rechtfertigen. Die Reihenfolge ist einfach falsch.
Oder es entwickeln sich Geschichten wie beim Kollegen Relotius, der dann
so
Geschichten nicht recherchiert, sondern einfach seine Geschichten schön macht mit dem, was ihm einfällt, so wie es passiert ist. Wobei hat das jetzt dem Journalismus dann letztendlich geschadet oder genützt?
Ja und nein. Wie jede Krise hat es natürlich erstmal geschadet, weil dummerweise die dieses Ding mit der Lügenpresse so gerne propagieren, haben natürlich erstmal neues Futter gekriegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Riesenchance, bestimmte krankhafte Auswüchse, diese Verkultung der Reportage, wo auch nicht mehr geschrieben wurde, exakt was ist, sondern es ist ja schon fast eine literarische Form. Ne? Es ist ja immer gut gegen böse, hier ein Cliffhanger, da eine romantische, eine dramatische Zuspitzung, die in der Realität vielleicht gar nicht so war. Es war ja klassisch bei Relotius, ne? Immer die richtige Musik. Immer kam aus dem Radio Born in the USA oder das kleine Mädchen sang im Morgengrauen das Kinderlied, wo es um Einsamkeit, Krieg und Zerstörung ging. Also Kitsch, Krieg pur. Und das weckt natürlich auch beim Leser diesen Eindruck, ey, Realität und Netflix, das ist irgendwie fast so eins. Und ich glaube, das ist ein großes Problem überhaupt in unserer Wahrnehmung. Einer wie Trump macht das ja ganz wunderbar. Mhm. Ne? Der inszeniert ja auch Realität. Jeden Tag ist Krieg gegen irgendwen, wir gegen die, ne? Oben gegen unten, gut gegen böse. Die Welt ist nicht so. Die Welt ist viel, viel differenzierter. Und Literatur und Journalismus sind echt zwei sehr unterschiedliche Genres, auch wenn Hunter D. Thompson oder so uns das mal früher der Generation der Pop-Journalisten anders beigebracht hat.
Gibt es denn außer dem Handballartikel, von dem du gerade erzählt hast, noch andere?
Beim Wasserschaden genau, verschwunden, es gibt keine Zeugnisse.
Wollte ich gerade sagen, gibt es noch andere Geschichten, für die du dich heute schämst oder Artikel?
Nein, ich schäme mich
oder
überhaupt
peinlich
nicht.
Peinlich sind?
Nee, peinlich. Was ist, ja, peinlich sind mir Geschichten, wo ich das, du hast mich ja als recherchierenden Menschen dargestellt, das ist nicht immer so. Manchmal denke ich oder dachte ich zum Beispiel, ich wüsste Sachen und wusste sie aber gar nicht. Ganz praktisches Beispiel, weißt du, wie man eine Tennisergebnisliste liest?
Im Leben nicht.
Siehst du? Das ist so pyramidal aufgebaut und dann stehen dann immer Namen und Ergebnisse. Und ich war mal auch als junger Kollege bei einem Tennisturnier. Und der Pressemurkel da sagte, Sie wissen doch, wie man das liest, ne? Und ich war natürlich zu feige zu sagen, nee, erklären Sie mir doch mal bitte. Und habe es dann tatsächlich geschafft, immer die falschen Ergebnisse der falschen Paarung zuzuordnen. Ah, ja. Und musste dann immer Niederlagen in Siege umdeuten, was dann irgendwann nicht mehr funktionierte, weil am Ende waren auch nicht mehr zwei über. Also, so. Und dann hat mich mein damaliger Ressortleiter Heiner Hackmann, der hat mich zusammengefaltet. Das hatte eine Art, dass ich zitter bis heute, wenn ich dran
aber
denke.
Aber das sind doch dann Sachen, die bleiben, aus denen man absolut lernt und du würdest so es nie wieder es so machen.
Genau. Ja, also da habe ich gelernt, lieber einmal mehr nachfragen, auch wenn es noch so peinlich ist, als so. Die andere Geschichte, die mir, da passt sehr gut zum Fall Relotius, da war ich auch sehr, sehr jung und sehr, sehr hoffnungsvoll und sollte beim Spiegel, ich war mit 25 beim Spiegel, 26, es muss ein Jahr später gewesen sein, bei der Tour de France eine zu Herzen gehende Reportage schreiben und die war so richtig schön sauber am Schreibtisch ausgedacht. Und ausgedacht war die Geschichte in einem kleinen Pyrenäendorf, Klammer auf, am Arsch der Welt, wo sie noch, keine Ahnung, auf Trommeln spielen, um zu kommunizieren. Da rast dieser Riesentross, dieser Hightech-Tross Tour de France mit der Werbekolonne vorne weg und dann den Begleitfahrzeugen und den Fahrradfahrern natürlich, rast durch dieses Dorf durch innerhalb von ein paar Minuten und die Dörfler kommen aus ihren Höhlen raus mit ihren Knochen durch die Nase und wundern sich. Und so, und die Idee war so klassisch Clash of Cultures.
Aber ne? Du warst noch nie in diesem Dorf.
Moment, es wird noch schlimmer. Ich bin also Wochen vorher, die Strecke der Tour de France ist ja bekannt, die wird ja immer schon im Herbst vorher bekannt gegeben. Ich bin dann tatsächlich irgendwo nach Po oder also irgendwo da Richtung Pyrenäen geflogen. Damals beim Spiegel natürlich Business Class, kennt man heute, weiß ein bisschen Journalisten gar nicht mehr, was das ist, mit einem Mietwagen und dann da tagelang durch die Pyrenäen geeiert. Auch da wieder so ein klassischer Fehler. Ich hatte 3 Jahre Französisch in der Schule, auf die Frage meines Ressortleiters, kannst du Französisch?
Aber selbstverständlich.
Oui, monsieur. Bien sûr. Pyrenäen-Französisch und Französisch-Französisch sind zwei sehr unterschiedliche Sprachen. Du als
Nordfriesen-Gewächs
solltest das wissen. Und ich habe die gar nicht verstanden. Und habe mir dann so ein Dorf ausgesucht, was mir irgendwie plausibel erschien. Großer Fehler. Es war keine Nazi-Vergangenheit drin. Es war kein Drama, gar nichts. Also dem Dorf war nichts. So, und dann habe ich mich da einquartiert und dann kam auch tatsächlich der Tour de France-Tross da durchgeheizt und extra, normalerweise der Sport stand am Donnerstag, extra hatten sie freitags zwei Doppelseiten freigehalten, also aktuell in die Produktion rein, nachts schreiben, so Reportertraum, ne, mit glühenden Ohren und blutigen Fingern. Und dann schickte ich das noch in der Zeit vor Mobiltelefon. Hatte ich mir im Supermarkt, in der Kneipe oder so, war ein einziges Faxgerät. Da habe ich dann diese Schreibmaschinenseiten durchgegeben und hörte dann ewig lange nichts. Und kriegte dann irgendwann aus Hamburg, so Einbruch der Dunkelheit, Freitagabend, die Mitteilung, mal gucken, ob wir das retten können. Und das ist so, also mehr Todesurteil geht eigentlich nicht, weil die Antwort lautet, nein, können wir nicht retten. Ja. Und dieses Gefühl als junger Mensch mit der damals noch größten Nachrichtenmagazin Europas, alle wussten, da wurden extra für den jungen heißen Hotshot 2 Doppelseiten freigehalten. Und dann Fail, aber sowas von Epic Fail auf der ganzen Linie. Interessanterweise bin ich nicht auf die Idee gekommen, jetzt die Methode Relotius anzuwenden und da einen Nazi-Opa zu erfinden, dessen Enkel oder nee, am besten der Enkel von einem, den er umgebracht hat, der dann jetzt bei den Radfahrern
davon geträumt hat, Radfahrer zu werden.
Oder so, ja, also da hätte man sich schon was überlegen
Aber das können. Bringt einen ja zu der Frage, wenn man eine langweilige Geschichte hat, wie zum Beispiel eine Geschichte über Fahrradfahrer, wie kriegt man die so spannend erzählt, dass man sie lesen kann? Du hast ja Beweise dafür angetreten, dass es dir gelingt. Also du hast über Altwerden geschrieben und das liest sich so spannend, dass man es wirklich nicht aus der Hand überlegen mag.
Ja, Radfahrer haben ja, also Profi-Radfahrer haben ja erstmal vom Berufswegen einen an der Klatsche, ja, weil du musst jeden Tag 5-6 Stunden auf diese Box sitzen und jeder Tritt bringt dich dem Hodenkrebs näher. Und meistens ist deine Ernährung auch nicht mit den aktuellen Gesetzen in Einklang zu bringen. Da sind halt, das ist halt alles das, was du brauchst, das sind Konflikte. Konflikte, Konflikte, Konflikte. Ich habe keinen Bock zu trainieren. Meine Eltern wollten, dass ich zu einer Bank gehe. Der Trainer ist auch ein Arsch. Soll ich Doping nehmen oder nicht? Was ist mit all den anderen, meinen Gegnern innerhalb meines Teams, mit den anderen Teams? Da hast du halt, ne, du, du als Sach- und Fiction-Schriftstellerin weißt, Drama, 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 Konflikte, Konflikte, Konflikte. Da hast du jede Menge.
Was ist dir dann am wichtigsten? Ist dir das Wort am wichtigsten, die Form oder der Inhalt? Oder entscheidet, ist es abhängig davon, ob es eine Kolumne ist, ein Artikel oder ein Buch?
Ich glaube, es gibt so eine Korrelation. Je dünner der Inhalt ist, desto besser muss das Wort sein. Und je stärker der Inhalt ist, desto dürrer können auch die Worte sein.
Gute Überleitung zum Thema Politik.
Es war nicht abgesprochen.
Perfekt sozusagen, denn du hast ja mit Politikerbiografien im Buch sozusagen angefangen, Bücher zu schreiben. Ja. Über Roland Koch hast du geschrieben, über Angela Merkel mit Malu Dreyer zusammen hast
Klaus
du geschrieben.
Wowereit.
Klaus Wowereit. Mhm. Wird einem sowas angeboten oder sucht man sich das aus?
Roland Koch wurde mir angeboten, Klaus Wowereit auch, Malu Dreyer auch, Angela Merkel habe ich mir ausgesucht, aber auch nicht freiwillig. Das lag daran, ich hatte nach 20 Jahren Journalismus so ein Leeregefühl. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Immer nur so Oberflächengekräusel, und ich wollte mal wieder irgendwie zeigen, dass ich noch lebe, und habe dann tatsächlich mit 40 angefangen, eine Dissertation zu erstellen. Und nachdem ich dieses Kochbuch geschrieben hatte, nicht aus Sympathie für Roland Koch, sondern einfach nur, weil ich diesen Typus extrem Kochbuch spannend finde, weil dieser Typus Koch, den gibt es ja immer noch. Interessanterweise auch bei der Jungen Union. Die spielen ja alle dieses Leben mit einem ganz großen Stock im Ohr. Spielen die ja alle nach. Und dann traf ich durch Zufall einen Professor und sagte, hey, ich habe hier 17 Leitsordner Recherchen über Roland Koch. Kann man da nicht eine schöne Dissertation draus machen? Helmut Kohl hat doch auch seine Doktorarbeit geschrieben über die, was war denn das, über die CDU in Rheinland-Pfalz nach 45, also eher so ein historisches Werk. Könnte man da nicht auch Roland Koch als Prototyp des modernen Ministerpräsidenten, oder? Und dann sagt der Professor, also erstens mal finde ich das toll, dass ein praktischer Journalist sich jetzt nochmal in die Wissenschaft begeben will. Nur, wissen Sie, das mit dem Koch interessiert mich nicht. Machen Sie doch mal was über Merkel. Und da sagte ich, ja, das war aber nicht der Plan. Der Plan war, diese 17 Leitsordner zu recyceln und ein paar Fußnoten dran zu machen. Er ließ sich da aber nicht runterhandeln. Und da habe ich gesagt, so, willst du jetzt diesen Doktortitel und willst du nochmal wieder gucken, wie so Politik funktioniert? Mit Koch hatte ich zumindest ja den Gegenspieler von Merkel.
Das war das Kochbuch.
Das war, ist so schwer. Das war auch echtes Kassengift. Das hat keiner gekauft. Ja. Wenn alle, die Roland Koch toll fänden, auch nur ein Exemplar gekauft hätten, dann hätte sich das gelohnt.
Und findet man Roland Koch danach immer noch toll?
Ich habe Roland Koch nie toll gefunden. Ich habe ihn interessant gefunden. Mhm. So wie Franz Josef Strauß. Also es gibt auch so eine Art Faszination des, sagen wir mal, des anderen.
Also müsste ich jetzt fragen, gibt es Politiker, die du so langweilig findest, dass du nicht über sie schreiben würdest?
Ich würde mal sagen, ich habe deutlich mehr Angebote für Biografien abgelehnt als angenommen. Malu Dreyer fand ich zum Beispiel wahnsinnig spannend, finde ich bis heute wahnsinnig spannend. Erstens mal hat sie so eine Art von stählernem Charme, den ich sehr mag. Also Angela Merkel hätte dafür sich mehrere große Scheiben abschneiden können. Und trotzdem ist sie eine erfolgreiche Politikerin, und sie ist eine Frau, und sie hat Multiple Sklerose. Und also da ist so ganz viel drin. Drama. Ja. Spannend. Merkel sowieso spannend. Ost-West, Mann, Frau, protestantisch-katholisch, tralala. Ganz viel. Klaus Wowereit genauso. Ja. Schwul, Berlin, Wendezeit, Ost-Berlin, West-Berlin, rot-rote Koalition. Also da auch viel Spannung drin. Und Roland Koch eben auch, weil der kulturell völlig anders ist. Oder du denkst, hey, guck mal, Schwarz-Weiß-Fernsehen ist wieder da.
Wenn jemand von der AfD kommt, würdest du über den schreiben? Oder über die?
Das ist eine gute Frage, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Kommt ein bisschen drauf an, wer. Ich finde zum Beispiel die Figur Alexander Gauland hoch, hoch spannend. Nicht inhaltlich, von wegen Fliegenschiss oder so. Aber ich habe den erlebt, das war im Zuge der Koch-Recherchen auch, der war mal Büroleiter in Frankfurt, ich glaube von Walter Wallmann, damals OB in Frankfurt, später dann Umweltminister unter Helmut Kohl. Und Alexander Gauland setzte sich selbst immer unter hochbegabten Verdacht. Also er fühlte sich zu höherem Berufen und ist aber nie so richtig was geworden. Ich glaube, er wäre auch gerne FAZ-Rausgeber geworden und ist dann in Potsdam bei einer sehr viel kleineren FAZ gelandet. Und der war immer böse. Der war böse auf diese komische Frau aus dem Osten, das war nicht mehr seine CDU und auf die CDU sowieso, weil sie seine Genialität nicht erkannt haben. Dabei konnte er doch immer so schön historische Sachen von Herrn Burke und so aufsagen. Habe ich übrigens hier liegen, eines der ersten Bücher von Alexander Gauland, was ist heute noch konservativ oder sowas. Da steht alles das drin, was wir heute auch hören. Mhm. Und dieses Phänomen enttäuschter alter Mann rächt sich, nimmt nochmal Rache. Das ist ja auch ein Krimi-Motiv. Ne? Der eine geht mit der Pumpgun los, Alexander Gauland, und der ist natürlich in ein paar Umdrehungen schlauer als die meisten in der AfD und hat auch so mit seinem Lebenslauf und allem so eine gewisse biografische Autorität. Den fände ich schon ganz spannend. Also was ist schiefgelaufen beim kleinen Alexander, und hätte es geholfen, ihn früher mal häufiger in den Arm zu nehmen und ihm einfach mal zu sagen, hey, du bist okay, so wie du bist. Hätte das geholfen? Das fragt man sich ja bei Donald Trump und Herrn Erdogan und vielen Medienschaffenden auch.
Um jetzt mal ganz schnell wieder von diesem Thema so ein bisschen wegzukommen, ja, von der Politik. Du hast ja nicht nur über Politik, sondern du hast immer auch dich mit Sport beschäftigt. Also sozusagen, das hat dich begleitet, womit du mal angefangen hast. Und hast dann irgendwann als Figur Achim Achilles auch angefangen, Bücher zu schreiben. Schreibst du anders als Achim, als Hajo?
Ja. Ja, wie auf jeden anders? Fall. Also Sport war für mich der einfachste Weg, in den Journalismus zu kommen, weil dafür musste man nicht viel wissen. Also so, ich sag mal, die Grundbegriffe des Sports, Elfmeter, Schiedsrichter, Ball, hatte man als Jugendlicher drauf. Im Feuilleton hätte ich besser in Deutsch aufpassen müssen. Wirtschaft, also Sport ist der einfachste Weg.
Und das Laufen, war das dann für dich auch so ein Gegengewicht zur harten Politik?
Erstens. Zweitens war es auch, es waren interessanterweise zwei Bewältigungsstrategien. Ich war als Chefredakteur von Max, wie sagt man, in gegenseitigem Einvernehmen entsorgt worden.
Entsorgt worden sagt man da nicht, aber nicht nach diesem ersten Teil, aber wir wissen, was du meinst.
Es war okay nach den zwei Jahren. Es war okay nach den zwei Jahren, und trotzdem dieses Gefühl des Scheiterns war nicht so richtig ich wusste nicht so richtig, damit umzugehen. Das eine war, ich konnte nicht mehr Handball spielen oder ich wollte nicht mehr Handball spielen, weil mein Orthopäde sagte, du, wenn du mit 50 schon neue Kniegelenke willst, dann musst du nur weitermachen. Dachte ich, nee, will ich nicht. Habe ich das Laufen angefangen. Laufen ist was für Doofe, ja, weil ohne Ball, ohne Leute, ohne Nachdenken, ohne Tricks, das ist total öde. Also Schwimmen ist noch schlimmer. Dagegen ist Radfahren richtig aufregend. ja, ich merke schon volle ja, Zustimmung, weißt du,
ich bin
bei dir.
Sportlich sowieso, ich bin ganz vorne dabei bei allen diesen Sportarten.
Genau. So, und ein Teil der Bewältigungsstrategie war diese Dissertation. Ich wollte mir irgendwie beweisen, ich kann auch noch wissenschaftlich. Und das andere war dieser Sport, den ich dann selber für mich entdeckte, dieses Laufen. Das ging dann auch noch mit einer veritablen Midlife-Crisis einher. Also du wirst alt, du bist dick, du wirst kannst dich selber nicht mehr sehen. Und so alles das, was mit meinen niederen Instinkten zu tun hatte, was mit Körperflüssigkeiten und Emotionen zu tun hatte, das kannst du ja im politischen Journalismus nur sehr dosiert unterbringen. Das konnte da rein. Klassisches Ventil.
Ja.
Also ein Ventil nach oben in die Wissenschaft und nach unten in die Gosse.
Ich nehme an, dass es inzwischen eine Schnittmenge gibt von Lesern. Also diese Achilles-Fangemeinde ist inzwischen wirklich riesig, gigantisch. Also es gibt Lauftreffs, es gibt eine wahnsinnig große Internet-Fangemeinde, die dir folgt.
Also Google muss ich ganz warm anziehen.
Allerdings. Und dann gibt es ja den Hajo, der dann über die anderen Themen schreibt. Restlaufzeit, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist ein Buch, das mich sehr begeistert hat. Da geht es um verschiedene Formen, alt zu werden. Was kann man tun? Mehr Generationenhaus, Rentner-WG, irgendwas unter Palmen, also was für Möglichkeiten. Hat da auch der 50. Geburtstag eine Rolle gespielt bei diesem Buch?
Absolut, absolut. Meine Frau sagte immer, wenn ich wieder vorm Spiegel stand und Verrenkungen machte und so im Halbschatten sagte, ach, so geht's eigentlich noch.
Mach das nicht mal aus.
Genau. Und mit den Streifen geht's auch. Ich sagte, ey, komm, ne? Wenn man eine Frau als Psychologin zu Hause hat, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Sie sagte, ey, komm, jetzt mach dich mal ehrlich, Alter. Du hast tierische Panik. Guck dir diese Dämonen, dieses Altern mal an. Und wie so häufig hatte sie nicht nur in Teilen, sondern ziemlich recht. Dann habe ich gesagt, ja, guck dir das mal an. Wovor hast du eigentlich Schiss? Was ist das, was dich fertig macht? Und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Achilles war so ein bisschen die Übertreibung in die Körperlichkeit. Die Merkel-Dissertation war so ein bisschen die Übertreibung in die Entkörperlichung. Und das war zum ersten Mal etwas, wo sich die beiden, also wo ich wieder zurück im normalen
Lebenswelt
war. Ja, wo ich nicht mehr dieses, ich renne vor was weg, weil laufen bedeutet ja nicht irgendwo hinkommen, irgendwo ankommen, weil du kommst ja nie irgendwann an, du bist ja nie fertig damit, sondern es ist ja auch ganz viel weglaufen. Und für mich war das auch eine Form von Alterspanikbewältigung. Ne?
Und das ist aber doch auch ein Beispiel für wirklich wahnsinnig langwierige Recherche, weil du hast dir diese Sachen alle angeguckt. Du hast nicht am Schreibtisch gesessen und dir Fotos von irgendwelchen Senioren-WGs schicken lassen, sondern du bist da gewesen.
Ich bin da gewesen, ich habe zum Teil auch übernachtet und habe, was weiß ich, da in Küchen rumgesessen und mit Demenzpatienten versucht, Kontakt aufzunehmen und. Das funktioniert aber nur, ich bin so wahnsinnig schlicht, weil es mich selber interessiert. Wenn mich eine Recherche nicht interessiert, wenn ich was recherchieren muss, schrecklich.
Also das heißt, die Themen, die für deine Bücher entstehen oder die dann Thema eines Buches werden, sind immer Themen, die dich gerade persönlich betreffen.
So ist es. Deswegen auch dieses Männerbuch. Ja. Also ne, diese
Männerspagat.
Diese Frage, zwei Söhne, der eine wird jetzt 14, der andere 25. Was haben die eigentlich für ein Männerbild? Oder haben die überhaupt noch ein Männerbild? Ist für die Geschlechterfrage eigentlich noch so wichtig? Ich würde mal sagen, längst nicht mehr so wichtig wie für uns. Ich, Jahrgang 64, aufgewachsen in der Wirtschaftswunderzeit, kenne das noch richtig so, Mutti zu Hause, Hausfrau, Mittagessen gucken, Samstag Badewanne, Schnittchen und die große Show mit Peter Frankenfeld. Also dieses sehr klassische, archaische Männerverständnis, das Patriarch. Mein Vater war nie der klassische Patriarch, aber er war halt ja der Alleinverdiener und ne, der auf dessen Schultern am Ende, der auch alles immer reparieren musste, ne, diese Vorstellung, Männer sind automatisch gute Handwerker oder sowas.
Ja, weil die Frauen es oft nicht gezeigt kriegen.
Ja, vielleicht aber auch, weil sie es besser können und keinen Bock drauf haben.
Oder so.
So, ne? So. Also so. Und dann kam natürlich die ganze MeToo-Debatte. Dann habe ich ein Thema, was wir Medienmenschen ja überhaupt noch gar nicht so richtig doll aufgearbeitet haben. Es gab mal hier und da Versuche, aber wenn ich mir überlege, was in Hollywood dann nach den Weinstein-Enthüllungen, da wurde ja schon so jeder Stein umgedreht und jeder hatte eine Geschichte. Ich habe das Gefühl, in deutschen Medienhäusern ist es, ja, da wo es nicht ganz unausweichlich war, hat man mal ein bisschen nachgeguckt. Aber natürlich gibt es sowas wie strukturelle Ungerechtigkeit. Natürlich gibt es männliche Seilschaften, die da irgendwie so zusammenglucken. Ich war 10 Jahre beim Spiegel. Relotius ist auch ein Teil von einem, also dieser Reporterkult ist natürlich auch ein Männerkult, ne? Der einsame Held, der dahin geht, wo sonst keiner hingeht und. Und insofern habe ich auch so mich selber in Frage gestellt, was ist das eigentlich Mann und wie geht das Mann? Und welche Rollen haben wir gelernt, welche kriegen wir von Schule, Gesellschaft, Hollywood mit?
Ne? Was brauchen wir noch, was kann weg?
Rocky, Bruce Willis, Tarzan, kannst hingucken, wo du willst. So, die Helden sind immer dieselbe Geschichte. Harry Potter, Frodo beim Herr der Ringe. Ne? Mhm. Junger Mann zieht aus, ganz alleine, gegen die Welt, stirbt dreimal fast. Es gibt immer den Mentoren, es gibt immer die schöne Prinzessin, um die es am Ende geht. Und wie viel von diesem Fimmel ist tatsächlich in uns drin gelernt? Wie viel ist vielleicht auch in der DNA? Das ist ja der alte Streit zwischen den Genders und den Gaulands. Ich finde die Frage eigentlich völlig überflüssig, weil am Ende kommt es auf das Ergebnis an und auf die Möglichkeit der Korrigierbarkeit. Und selbst DNA lässt sich korrigieren. Also durch Verhalten, durch Erziehung, ja, durch Benehmen. Und dann habe ich mich halt mal auf die Reise zu meiner Männlichkeit gemacht.
Da hast du für Männerspagat, wir wollen nochmal sagen, es heißt Männerspagat, das aktuelle
ist der Hammer,
Buch. Auch ein schönes Foto auf dem Cover. Und da hast du ja dann zum Beispiel auch ein paar Seminar besucht. Wenn man dann dahin geht, wie muss man sich das dann jetzt sozusagen in der Praxis des Schreibens vorstellen? Du gehst dahin und lässt das alles auf dich wirken? Oder setzt du dich an den Rand und guckst, was die anderen machen und machst Notizen?
Also, das ist, ich glaube, ich hätte dieses Buch 10 oder 20 Jahre vorher nicht schreiben können. Weil da war ich so der klassische, zynische, ich hätte es ironisch genannt, aber zynisch-sarkastische, ne, die Die
schon fehlt. Das Wort Paarseminar hat Ekel ausgelöst.
Genau, das Paarseminar schon. Mhm. Ne, da sind irgendwelche Trockenpflaumen unterwegs und irgendwelche verklemmten Kerle und die kriegen es halt nicht gebacken und machen da jetzt Stellungstraining.
Ich doch nicht.
Ich bin doch perfekt, ne? Close to perfect. Und dieses Eingeständnis, hey, einfach mal gucken und den Ironie-Kasper mal für eine Weile einzusperren und zu sagen, was macht das wirklich mit mir? Weil mit Ironie ist ja nur wirklich die allerbeste Methode, nichts an sich ranzulassen. Das ist eine sehr perfide Abwehrtechnik für mich selbst. Und es hat schon ein paar Beziehungskrisen gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Bin ich auch inzwischen sehr dankbar für die Krise als Chance. Aber sich mal ehrlich zu machen. Ne? Also bist du eigentlich wirklich glücklich mit deiner Beziehung? War das wirklich das, was du dir vor 20, 30 Jahren vorgestellt hast? Wie groß ist eigentlich dieser Romantikfimmel, dass man sich alle 3 Stunden... dass man über sich herfallen muss und dann auch immer pausen muss, die Sonne untergeht. Und, kannst du dir eigentlich die nächsten 20 Jahre mit diesem Partner vorstellen? Oder ist das mehr so ein von Tag zu Tag hangeln und die Hoffnung, ja, es so schlimm war es jetzt auch nicht, dieses Romantikwochenende im Romantikhotel mit dem, naja, gut, 3 Flaschen Wein, ein bisschen viel pro Person, aber es hat geholfen. Also sich einfach auch mal die Karten zu legen.
Hat das denn was geändert an dem Umgang mit deinen Söhnen?
Ja und nein. Es gab ein Paarseminar, es gab aber auch ein Tantra-Seminar, das ich mit meiner Frau getrennt, von meiner Frau getrennt, aber wir haben es beide besucht. Da ging es auch gar nicht um ausgefallene Stellungen oder jedenfalls nicht nur, sondern vielmehr um so ganz basale Fragen von Selbstwahrnehmung und Kommunikation zum Beispiel. Und auch so ein Thema, über das ich mich, hey, der Strom ist wieder da. Das hört man jetzt im Podcast extrem schlecht, aber der Kühlschrank ist wieder angesprungen.
Und das Licht ist angegangen.
Alles, was, ich sag mal, mit Respekt, Rücksicht, Achtsamkeit zu tun hat, hätte ich früher wahnsinnig viele lustige Bemerkungen, abwertende Bemerkungen drüber machen können. Durch diese Workshops, und meine Frau sagt das auch, zum Beispiel den Mut als Mann zu haben, einfach mal zu sagen, ich kann nicht oder ich bin traurig oder ich brauche eine Schulter. Also der Klassiker ist ja immer, der Mann ist die Schulter und die Frau lehnt sich an. Als Mann zu sagen, hey Frau, ich brauche mal deine Schulter zum Anlehnen, das mag für viele total selbstverständlich klingen. Für mich war das schwierig. Einfach aus dieser Vorstellung, so der alles immer im Griff und wenn es weh tut, noch 3 Meter und dieser ganze Stahlmythos, der so um den Mann rumgestrickt ist, den einfach mal diesen Panzer abzulegen. Klingt ein bisschen esoterisch, hat mir aber total geholfen, weil das Kommunikation wieder ehrlicher macht. Du kommst raus aus dem Rollenspiel. Mhm. Und das, jetzt sind wir bei meinen Söhnen, diese Vaterrolle des Super-Daddys, der immer alles und Quality-Time und dann gehen wir noch einen Baum und dann bauen wir ein Kanu draus und so. Was man ja immer in so Kinderzeitschriften, so Nido oder sowas, ne? Da gibt es ja immer solche Väter. In der Realität gibt es die komischerweise nie. Aber auch damit meinen Jungs, Augenhöhe ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen mehr Ehrlichkeit zu kommen und zu sagen, hey, nee, ich kann auch nicht immer alles. Und so, mach du mal.
Siehst du uns ein kleines Stück vor aus deinem Männerspagat?
Ja, das ist gerade runtergefallen, wie wir gehört haben. Ich habe hier so Post-its drin in meinem
Lesen. Ungefähr 97 Post-its.
Ja, 97 Post-its, die aber umgeknickt sind. Und die 4 ist jetzt natürlich ganz besonders umgeknickt. Hier ist eine 8. Wie wär's denn mit einer 8?
Die 8 ist auch gut.
2, 4. Okay, nehmen wir die 8. So. In meiner persönlichen Rangliste Helden aus der Realität liegt Boris Becker, unangefochten auf Platz 1. Kein Clooney, kein Einstein, er ist eher der Prototyp des deutschen Babyboomer-Helden, mit 17 aus seinem Leimener Durchschnittsleben herauskatapultiert, um fortan als Projektionsfläche für Männlichkeiten aller Art zu dienen. Der schmerzhafte Bäckerhecht, die riesigen glänzenden Pokale, die Frauen, die Wäschekammer, Trennung, Peinlichkeiten, Pleiten und natürlich das Autohaus in Mecklenburg-Vorpommern. Zugleich das Comeback als Trainer, die Einsamkeit, die Brutalität des Boulevards, die Bosheit von uns allen, das wissende Schweigen, die disziplinierte Coolness. Was ihn im Sport erfolgreich gemacht hat, die Finden, das Grenzen testen, Kaltblütigkeit und Risikolust, die Gewalt gegen sich selbst, das waren Qualitäten, die im richtigen Leben nicht zu gebrauchen waren. Da waren Rücksicht, Kooperation, Vorsicht und weniger Ego gefragt, Eigenschaften, die einen Wimbledon-Sieg todsicher verhindert hätten. Und da ist sie wieder, die Dualität zwischen Held und Welt, der Kornkonflikt des Mannseins. Das muss Kernkonflikt heißen.
Du hast gerade schon gesagt, deine Frau hat dann auch Sachen besucht und natürlich ging es bei dir auch um Beziehung. Wie findet deine Frau es, wenn sie jetzt gerade bei diesem Buch so mit im Fokus steht?
Sie liest das.
Ist sie erste Leserin immer deiner Bücher?
Sie ist erste Leserin und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, euphorischste. Sie sagt,
Und wirkt das bei dir also oder sagst du dann, naja, das ist meine Frau, das kenne ich schon? Oder ist das
tatsächlich
Kritik,
nicht.
Die dir das wichtig ist?
Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, diese Kritik eben nicht als Teil eines Machtspiels wahrzunehmen, was ich früher immer gemacht hätte. Ich bin auch schon in der Schule in dieser, also Frauen, die irgendwie widerspenstig waren immer Emanzen und die anderen weiß ich gar nicht mehr, was das für welche waren. Und wir Jungs waren ja immer Showies und Softies, ne, oder Machos und Softies. Und aus diesem Rollenspiel heraus, davon hat sich auch ganz viel in unsere Beziehung eingeschlichen. Meine Frau meinte immer, bei jeder Gelegenheit Feministin sein zu müssen. Und ich meinte immer bei jeder Gelegenheit, den Feminismus als überflüssig, unsinnig oder sonst irgendwie erklären zu müssen. Daraus kann man 20, 30 Jahre lang in so einer Beziehung ganz wunderbar, aber dann ist es für mich keine Beziehung mehr, sondern eigentlich so ein Schauspiel, was man in gegenseitigem, wenn auch missmutigen Konsens aufführt. Und da sind wir raus. Und Kritik meiner Frau an meinem Geschriebenen, und du weißt das selber, Kritik am Geschriebenen, das tut schon ganz schön weh. Kritik an Zahlen.
Künstler kann man nicht kritisieren, hat mein erster Radiochef immer gesagt.
Okay, und hilft das bei euch zu Hause? Ich nehme das mal mit.
Ja, aber die Frage ist doch, wie muss Kritik an deinen Sachen sein, damit du sie annehmen kannst?
Nein, wie muss ich sein? Das ist die entscheidende Frage. Und in dem Moment, wo ich die Kritik meiner Frau nicht mehr wenn ich Kritik meiner Frau als das nehme, was sie ist, nämlich eine ehrliche, mir zugewandte Art, irgendwas besser machen zu wollen, das ist okay. Lange Jahre habe ich gesagt, das sagt die doch nur, um mir weh zu tun. Oder das sagt die doch nur, weil ich gestern den Müll nicht runtergebracht habe. Das sagt die doch nur, weil sie jetzt hier wieder für Frauenrechte kämpft. Also die Kritik nicht als instrumentelles Ding zu verstehen, um mir einen beizupulen, sondern als Form von Wertschätzung. Klingt schon wieder so ein bisschen, aber das war für mich ein entscheidender Schritt. Erst da konnte ich sagen, okay, hast recht. Oder sehe ich nicht so.
Nun schreibst du wirklich wahnsinnig viel. Jedes Jahr ein Buch ist, glaube ich, noch untertrieben, oder? Also hängt ja auch immer ziemlich Recherche dran. Wenn wir wissen jetzt, woher deine Themen kommen und wie es dann entsteht. Wenn du dann weißt, da ist meine Idee, setzt du dich dann hin und machst ein Konzept oder gehst du erstmal los und guckst in Bibliotheken, was gibt es schon von dem Thema, zu dem Thema? Triffst du dich mit Leuten, die dann eine Struktur vorgeben können für das, was du dir vorstellst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein totaler Strukturidiot. Ich glaube, ich hatte dir das auch schon mal in einer schwachen Stunde gebeichtet.
Also du bist dass so ein, so ein Drauflosschreiber.
Ich glaube, es ist noch anders. Ich bin seit 40 Jahren auf die Stilform des Berichts. In seiner Spielart dann als kommentierender oder wertender Bericht oder meinetwegen Glosse oder zur Not auch noch Interview getrimmt. Schon Reportage ist schon schwierig. Aber ich bin so ein Kolumnenschwein. Wenn du mir sagst, 2000 Zeichen über das und das bis dann und dann, geht fix. 4000 auch noch. Bei 6000 fange ich schon an zu schlingern und bei 10.000 bin ich komplett verloren. Und da mache ich mir dann immer Zwischenüberschriften. Das ist so das Maximum meiner Ordnungsliebe ist groß, aber meines Ordnungskönnens. Dann kann ich gerade noch so gestern, heute, morgen, ne? Wo kommt das her, wo führt das hin und wo stehen wir jetzt gerade? So die zeitliche Strukturierung. Aber die dramaturgische Strukturierung, boah, echt schwierig.
Aber man könnte ja sagen, funktioniert, dann musst du es ja auch nicht anders machen. Aber es klingt so ein bisschen so, als ob du es gerne anders machen wollen würdest.
Ja, genau, genau. Und das klingt auch richtig so. Ich sage bei jedem Buch, jetzt mache ich es mal anders. Und lande dann immer wieder in meinem alten Stiefel, der vertraut ist. Weil es sind ja ganz häufig eher Episoden, die irgendwie mehr oder weniger kunstvoll aneinander gehäkelt sind. Jetzt gibt es die einen, die sagen, hey, wenn du das kannst und wenn du das magst, dann mach's doch einfach weiter. Warum schraubst du da jetzt dran rum, nur weil du glaubst, du müsstest das? Aber irgendwie mein innerer Antreiber, mein innerer Coach sagt, ey, Alter, ne, unsere Mission ist Wachstum, da geht noch was. Ne? Das ist Achilles. Ne? Also, stell dich so an. Wenn die Anja das kann, dann kannst du das auch.
Gibt es ein Buch, das du gerne geschrieben hättest?
Oh.
Von dem du sagst, ach, wäre das schön gewesen, wenn das von mir wäre?
Ganz viele. Ganz okay, viele.
Dann kommen wir zu unserer kleinen Rubrik drei Lieblingsbücher. Das können die sein, die du aktuell ganz besonders toll findest oder die du jedem ins Regal wünschen würdest.
Ja. Also wirklich auf die Knie gefallen, und das passiert selten, bin ich letztes Jahr bei Hochdeutschland von Alexander Schimmelbusch. Das ist, glaube ich, Spiegel Online hat mal so Buch des Jahres, haben das tatsächlich auf Platz 1 gewählt. Ich habe zufälligerweise bei einer Veranstaltung den Autoren mal kennengelernt und dachte, ey, das muss doch tierisch durch die Decke gegangen sein. Und er sagte, ja, so 30.000, 40.000 oder so. Das ist ja ein Achtungserfolg, aber also ich hätte gedacht, ein so unfassbar brillantes Buch, das steht ewig lange auf Platz 1, hat es aber nicht gestanden. Es geht um so einen ganz abgebrühten Investmentbanker, der Kohle ohne Ende hat. So ganz offen erzählt, wie er Politik und Unternehmen mit ehemaliger Investmentbanker, der jetzt Berater ist, wie er mit seinen PowerPoint-Charts irgendwie jeden so nach Belieben veräppelt. Ne? Und nachdem er das Zerschlagen von Unternehmen ein paar Jahre lang propagiert hat, kommen dann wieder die Fusionen, weil es ist wie beim Sparvermögen, die Banken verdienen dann, wenn du möglichst viel von A nach B wechselst. Ne? Von Fonds in Gold, von Gold in Immobilien und so. Immer die Transfergebühren sind das, womit sie Geld verdienen. Gleichzeitig ist da eine Liebesgeschichte drin, gleichzeitig ist da ganz viel Selbstreflexion drin, gleichzeitig ist da auch noch eine Vater-Tochter-Geschichte drin. Und das ist auf relativ kurzem Raum, es ist nicht groß, nicht lang. Aber ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen viel Deutschland-Geschichte und auch so Politik ist da noch mit drin. Und wenn ich Sätze dreimal nacheinander lese, und zwar nicht deswegen, weil ich sie nicht verstehe, das passiert auch, sondern weil ich sie einfach geil finde und sage, boah, wie hat der das gemacht und wie ist er denn da drauf gekommen? Also das ist schon, das toppt sogar noch ein bisschen Benjamin von Stuckrad-Barre, wo ich manchmal auch so in die Knie gehe und denke, boah, wow. Gut, aber Schimmelbusch ist noch, ist noch einen drüber. Jetzt muss ich ein zweites sagen.
Aber selbstverständlich.
Oh, womit ich kämpfe, aber ich habe es nicht aufgegeben, weil ich kämpfe ganz häufig und sage, ach komm, Andreas Rettwitz, Professor der, ich glaube, Soziologie oder sowas in Frankfurt oder hat auch letztes oder war schon vorletztes Jahr ein Wissenschaftsbuch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es heißt, das Zeitalter der Singularitäten oder die Gesellschaft der Singularität. Er erklärt mit ganz vielen Beispielen und sehr, sehr kundig, wie es dazu kommt, dass sich unsere Gesellschaft, / Gesellschaften, die Postmodernen, immer weiter vereinzeln. Warum wir, jeder von uns, unter diesem Ich bin was Besonderes Druck steht. Ganz simpel, wir zeigen alle auf Instagram, wie unfassbar autonom, individuell, besonders, einzigartig und so weiter sind. Am Ende wissen wir natürlich alle, dass wir verdammt nochmal nach ziemlich genau den gleichen 7 bis 8 Grundmustern funktionieren wie alle anderen auch. Da ich ja als Teilzeit-Geisteswissenschaftler immer auch gucke, so was ist gerade so modern an Studien und was denken die Amis und was kommt da, ne? Sind da natürlich auch, manchmal gucke ich auch tatsächlich so in Fuß, also ich kann gerne in Fußnoten rumstöbern, einfach so ein bisschen auch gucken, so womit kann man demnächst, wenn man mal wieder auf der Berlinale mit klugen Menschen zusammen ist oder bei Radio 1 oder so, womit kann man punkten? Und das ist so ein richtiges Arbeitsbuch. Und manchmal, wenn ich mich selbst bestrafen will, dann nehme ich abends einfach dieses Buch mit ins Bett und sage, komm, 3 Seiten schaffst du.
Und die Nummer 3, Felo?
Die Nummer 3. Jetzt hast du mich echt, ich hatte mir eins vorgenommen, was wahnsinnig klug klang. Mhm. Ich glaube, Lara, Latex und Landlust. Das ist garantiert, weil dieser Titel ist so unfassbar dreist.
Gut, ich gebe zu, dieses Buch kommt von mir, es war aber eigentlich hieß es Landluft. Der Verlag hat dann Landlust daraus gemacht. Und man muss dazu sagen, es geht in diesem Buch um eine Frau, die einen Sexshop betreibt. Und die Schwierigkeiten hat, einen Mann zu finden, weil natürlich alle denken,
boah, die
kennt sich aber ganz schön aus. Ist, kann ich sagen, leider nur als E-Book erhältlich. Also.
Mhm. Aber ich glaube, das ist mein absolutes drittes, das ist eigentlich mein Nummer 1. Ich bin also aufsteigend unterwegs.
Finde ich sehr schön.
Oder?
Und um dann zum Abschluss nochmal zu dir zu kommen und von mir wieder weg. Du wärst nicht der Haju, den ich kenne, wenn du nicht schon das nächste Buch im Köcher hättest. Kannst du verraten, was das nächste Thema sein wird?
Absolut kann ich, weil es ist wieder eine persönliche Betroffenheitsgeschichte. Ich habe jahrelang versucht, die Digitalisierung nicht so wichtig zu nehmen. Ich hatte ganz früher
was
so
erstaunlich ist bei 2 Söhnen.
Alle möglichen Smartphones. Ja, aber das war ein bisschen so wie mit meinen Eltern, wenn ich Comics gelesen habe oder zu viel Fernsehen geguckt habe, dann sagen die auch, hey, aus dir wird entweder ein Massenmörder, weil in den Comics hauen die sich ja auch alle tot, oder du kriegst viereckige Augen, weil du so viel Fernsehen guckst. Und ich dachte mir eine Weile, naja, dass die Jungs die ganze Zeit am Smartphone hängen, das ist ungefähr so wie ich damals vor den Comics oder vor Väter der Klamotte oder sowas. Und ich fand das dann auch immer übertrieben, da diese ganzen gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich dachte, dann machen sich einfach nur wieder irgendwelche Nerds machen Lauten. Ich stelle inzwischen fest, mit dieser Verweigerungshaltung, das brauche ich nicht, Social Media ist doof, das ist alles nur für Hirnamputierte und so. Das wird der Digitalisierung nicht gerecht. Spätestens seit Trump, Cambridge Analytica, Brexit und auch der Zuspitzung unserer politischen Debatte immer weiter in die Pole, also links, rechts. Also der Verlust von gesellschaftlichem gemeinsamen Spielfeld, wo sich alle, egal welcher Meinung, dann doch wieder irgendwo zusammentreffen, sind wir wieder bei Gesellschaft der Singularitäten. Also wo ist eigentlich das Gemeinsame? Und in so einem Land wie Deutschland, wir sind 82 Millionen. Wenn ja jeder sein Ding macht, geht irgendwie alles drunter und drüber. Ich mache jetzt gerade einen anderen Podcast, 70 Jahre Grundgesetz. Wenn du mal in dieses Grundgesetz reinguckst, das ist so unfassbar schlau, wie viel, ja, natürlich Geschichte, deutsche Vergangenheit, Machtkontrolle, Machtbalance und so. Also wie viel Grips da manchmal in nur ganz kurzen Sätzen drinsteckt. Ich bin total beeindruckt. Und ich habe mir selber jetzt mit 54 verordnet, ich will diese scheiß Digitalisierung echt nochmal selber kapieren. Also was ist eigentlich ein Algorithmus? Und als Journalist schreibt man ja ganz schnell über irgendwas, ne, Trump ist doof, Google ist auch doof und Facebook ist recht doof. Kannst du auch immer schnell mit Punkten. Also Digitalisierung lernen, um das zu Ende zu bringen. Ich lerne gerade App programmieren. Ich Computerspiele zum Beispiel, habe immer gedacht, das führt zu Hirnschwund. Habe jetzt neulich mit meinen jungen Kollegen Red Dead Redemption 2 gespielt und muss sagen, schon ganz schön geil. So, aber auch, was macht das mit Politik, was macht das mit uns? Ganz viele basale Fragen, niedrigschwellig, weil ich selber merke, ich weiß ganz viele Dinge nicht. Ja, ich habe ja auch erst seit ein paar Wochen wieder ein Smartphone. Ich hatte ja jahrelang nur so einen Knochen, der nur telefonieren und SMS konnte. Das war so meine Absage an die digitale Gesellschaft, bis ich feststellte, ey, doof, wenn alle über WhatsApp kommunizieren, du hast aber kein WhatsApp, wirst du einsam. Ja, weil die Laufjungs verabreden sich auf einmal ohne dich, weil jemand vergessen hat, dir, dem alten Mann, das dann nochmal als SMS zu schicken. Also verweigern ist eine ganz blöde Idee, aber Umgang damit. Ne? Ich fahre eine Suchtklinik, ich bestelle mir im Darknet, keine Ahnung, eine AK, Paar 40, ein Pfund Koks und was kann man sich noch? Genau, und deine Privatadresse, damit ich dich fortan stalken und erpressen kann.
Gut.
Ich habe keine Ahnung.
Gut zu wissen.
Warst du bei diesen 1000 Promis Nein. dabei, die von diesem jungen Menschen da?
Nein,
war ich nicht dabei. Zum Beispiel auch. Das Irre ist, man denkt immer, dass die müssen total talentiert sein, um sowas zu können. Nee, du kannst dir so einfache Hacks kannst du dir mit YouTube und Google komplett einfach selbst beibiegen. Und dieser gesetzlose Raum, ne? Wir denken immer, boah, die sind alle so brillante Erfinder da im Internet, also da im Silicon Valley. Das sind keine brillanten Erfinder, das sind einfach nur wahnsinnig gerissene Geschäftsleute. Die sagen, oh nee, wir wollen, dass die Welt und dass wir alle zusammen Arm in Arm und so. Nö, die wollen Milliardäre werden, wie Herr Rockefeller auch schon. Das ist ihr gutes Recht, aber es ist auch unser gutes Recht als Gesellschaft, ihnen sowas von auf die Flossen zu kloppen, wenn sie mit unseren Daten machen, was sie wollen. Und dieses Thema wird mich die nächsten 2 Jahre so beschäftigen und ich finde es spannend. Und ich frage mich, ob das ein Massenthema ist oder ob das irgendwie nur so mein Thema ist. Und ich möchte auch gar nicht da jetzt so ganz gesellschaftskritisch ran, so es geht jetzt alles den Bach runter, sondern einfach so Risiken und Nebenwirkungen, aber auch Chancen. Weil ist ja auch toll, dieses Internet.
Spannend. Und bis dahin gibt es aber auf jeden Fall ja noch den Männerspagat, den man lesen kann. Und die Bücherliste von Heiko Schumacher gibt es wie immer auch auf anja-görz.de. Ich bedanke mich sehr herzlich
für den Besuch, eine Ehre. Ein Fest.
Und viel Erfolg fürs weitere Schreiben.
Dir auch. Die Schreibenden von Anja Görz.